Guten Tag, ich bringe Ihnen den Regio-Podcast der Deutschen Post DHL.
Wir sind hier bei einem Grand Prix in Belgien, der Königsklasse des Automobilsports, der Formel 1.
I never won Spa, but I got pole positions here.
It's an amazing job. I always wanted to come on this side of it, on the logistical side.
Und stehen jetzt hier mit Ralf Schumacher.
Naja, eigentlich bin ich hier jetzt nur in der Funktion als Experte.
Da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man solche Partner an der Seite hat, die alles in just in time bringen.
Ja, also man kann hier eigentlich sein eigenes Wort nicht mehr verstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Postcast, dem Podcast der Deutschen Post und DHL. Wir bringen euch monatlich spannende und lustige Geschichten aus der Welt der Deutschen Post. Abonniert uns auf eingängigen Streaming-Plattformen, liked uns, teilt uns. Wir freuen uns über alle Reaktionen von euch. Und wenn ihr mit uns interagieren wollt oder Ideen habt, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail an postcast@dhl.com schicken. Mit mir zusammen heute ist Johannes im Aufnahmestudio. Hallo Johannes.
Ja, hallo in der Runde und hallo Jasmin. Und jetzt die große Frage erstmal an dich. Wie geht's dir nach deiner Renntour in der letzten Folge? Wir waren ja quasi alle mit dabei, wie du da über den Asphalt gerauscht bist oder wie wir nur noch so ein paar kleine Juchzer von dir gehört haben sozusagen. Hast du es schon verarbeitet?
Ich habe es ein bisschen verarbeitet, aber ich bin ganz ehrlich, der Schreck sitzt mir noch in den Knien. Also es war wirklich, ihr habt es ja gehört, es war sehr schnell und damit habe ich auch nicht gerechnet am Ende. Ich sollte auch filmen, habe es nicht geschafft mitzufilmen in dem Safety, also in diesem Safety Car, in dem Race Taxi. Deswegen ja, aber es war eine tolle Erfahrung im Motorsport.
Genau, also wir haben ja jetzt quasi so einen Doubleheader zum Motorsport und zu DHL. Wir waren ja in der vergangenen Folge bei der Formel E in Berlin und Jesse und Thomas, die sind jetzt bei der Formel 1 bei dem Grand Prix in Spa in Belgien und die haben da wirklich sich super viele Sachen angucken können, hinter super viele Kulissen schauen können und auch einige Rennsportlegenden getroffen, muss man sagen.
So ist es. Ich glaube, da haben wir jetzt nicht zu viel versprochen, Johannes, und ich würde sagen, wir spannen unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht auf die Folter, sondern starten gleich rein in die ganzen Erfahrungsberichte von Jesse und Thomas in Belgien.
Genau, hört rein, das wird spannend.
Einen wunderschönen guten Tag aus Spa, hier mitten in Belgien. Thomas und ich sind angekommen an der Strecke und sind schon überwältigt von den ersten Eindrücken. Wir haben ein Riesenrad gesehen, wir haben tausende Menschen gesehen, die mit Autos, zu Fuß, mit Fahrrädern hier zur Rennstrecke gekommen sind. Ich bin ein bisschen überwältigt, Thomas.
Ja, also wenn das Wort Formel 1 Zirkus wirklich was zu bedeuten hat, du hast ja gerade gesagt, hier geht es nicht nur ab wie im Zirkus, hier geht es zu wie auf dem Jahrmarkt und trotzdem hat das was mit Sport zu tun, weil wir sind hier bei einem Grand Prix in Belgien, der Königsklasse des Automobilsports, der Formel 1. Und wir haben ganz eng damit zu tun, Jesse. DHL macht für die Formel 1 die komplette Logistik.
Genau, wir machen das seit mehr als 20 Jahren jetzt. Wir sind offizieller Logistikpartner und das führt uns auch hierher. Wir wollen die Hörerinnen und Hörer einmal mitnehmen auf die Reise, verschiedene Jobs vorstellen. Wir wollen zeigen, wie das funktioniert, wie ihr das Benzin von A nach B kommt. Wir sprechen mit Leuten, die das Special DHL Motorhome aufbauen, einen ganz besonderen Ort hier an der Rennstrecke. Ja, und wir wollen auch über Nachhaltigkeit sprechen. Hier sind Sustainable Aviation Fuels im Einsatz, wenn sozusagen das Rennen hinter dem Rennen gestartet wird. Wir wollen so nachhaltig wie möglich Autos und alles vom Medienzentrum bis zum letzten Reifen von A nach B transportieren.
Ja, und wie ihr gerade ja gehört habt im Hintergrund, das Rennen. Wir zeigen euch das wirkliche Rennen von DHL hinter dem Rennen. Hier fuhren jetzt gerade Formel 1 Boliden im Qualifying, in den Trainingsrunden, sich die Reifen heiß. Wir zeigen euch, wie bei einem Grand Prix, und davon gibt es 24 im Jahr, es funktioniert, dass alles da ist. Vom Safety Car, den Kollegen haben wir auch noch im Interview,
ja,
bis zum
Länder.
Toilettenhäuschen auf gut Deutsch. Alles wird von DHL von A nach B transportiert und zwar just in time. Und Jesse, wusstest du, wie viel Tonnen Material wir von A nach B transportieren? Kleine Quizfrage am Anfang.
Tatsächlich habe ich da kein Gefühl für. Ein paar Tonnen werden es sein, oder?
Es sind 1400 Tonnen Material Kannst du dir ungefähr umrechnen, was das sein könnte? Also Sportplätze können wir nicht nehmen, das wäre eine Fläche in Gewicht.
Hunderte Autos, ich weiß es nicht.
Also, ich habe mal recherchiert. Es ist ein kompletter ICE-Zug, wenn man den auf die Waage stellen würde. So viel Material schafft DHL von Rennen zu Rennen just in time. Und währenddessen die anderen hier noch feiern, ihre Siege feiern, bauen wir schon wieder um und ab und bringen es zum nächsten Rennen.
Und wie das funktioniert, das hören wir uns jetzt mal von den Expertinnen und Experten vor Ort an. Starten werden wir aber, und das hat uns besonders gefreut, mit einer Legende, einem Ex-Rennfahrer. Wir haben Jacques Villeneuve im Interview und der hat sich bereit erklärt, uns im DHL Motorhome zu treffen. Also wirklich in dem Haus, in dem unsere DHL-Kolleginnen und Kollegen sozusagen wohnen während der Zeit des Rennens. Ja. Hören wir uns mal an, was der uns erzählt, oder?
Und wer ihn nicht kennt, Jacques Villeneuve. Dieser Jacques Villeneuve hat 1997 mit einem Punkt Vorsprung gegen Michael Schumacher gewonnen im letzten Rennen und hat damals seinen ersten und einzigen Titel in der Formel 1 geholt. Als Kanadier bis heute unerreicht.
Dann lass uns reingehen und uns das mal anhören, was er zu erzählen hat.
Ich bin gespannt.
Hi Jacques, good to see you. Thank you for your time. And how are you doing and how are you still connected to Formula 1?
Oh, well, I'm doing great. I've always been connected to racing. Anyway, it's in my blood. It's my passion. Obviously, I prefer racing and driving. But right now, I'm working with as an F1 ambassador enjoying spending time either with the sponsors, and also the fans and all the guests. So it's very interesting because there's been a huge evolution over the last, 10 years, 5 years mainly, the way it's been going up, the enthusiasm we can see from the new fans. And the fans now range from very young to older. It's really opened up, and it's amazing to see this, in the sport that I love, to see how big it's becoming.
Ja, er sagt, dass er immer noch eine riesige Leidenschaft hat, sein ganzes Leben lang schon. Jacques ist immer noch Botschafter der Formel 1 und sieht auch die Evolution dieses Sports. Auch die junge Generation wird angesprochen von diesem Motorsport und das begeistert ihn.
Especially here in Spa, what have you remembered of your active time here? What memories you have of Spa? Did you ever win Spa?
No, I never won Spa. I never won Spa, but I got pole positions here.
Yeah.
And I was one of the few tracks I really loved. It's like Suzuka, this kind of old track, and I was quick here. So whenever I got a pole position, it was by a big margin. That made me feel special. And also it was the mid-90s, late 90s, and nobody was going through a whoosh flat back then. Only, I think, in 96, 97, only Michael and myself went flat through a whoosh. So that made you feel special. But then I also have the memory of crashing in Auge twice. And they were both times huge, huge crashes. I saw the stars in the second one. My eyes were dilated. It's like, okay, now I better stop doing this. And the other memory I have, before Poulon, every year before halfway down the straight, I was getting hungry and I could smell the barbecues from the fans. And that was really difficult.
Ja, er sagt, er hat die Strecke in Spa immer geliebt und ist hier einfach auch sehr schnell unterwegs gewesen, ähnlich wie in Suzuka, hat tolle Erinnerungen hier dran, hatte Pole Positions, hat aber nie gewonnen und hat noch eine ganz besondere Erinnerung, nämlich an den Barbecue-Geruch, den die Fans hier immer verstrahlt haben und den man riechen konnte, schon wenn man nur auf der Hälfte der Strecke war. We smelled the barbecue too and what do you think? You talked about the evolution of F1. What has changed compared to former years to today?
There's been so many changes on the regulations, on the technology. This technology is imposed. And when F1 went to hybrid, that was a massive change because the cars became a lot heavier as well. So they started driving differently. It's been very interesting to see how the teams have adapted and also the drivers. The good drivers were good on the cars from before, on the new type of cars. They will adapt to anything, but and now we've reached a point where it's very difficult to make any progress. So we have a new rule change again for next year, and that there's a big question mark on that one. We'll see what happens. Always exciting when there's a new regulation change, but right now F1 is so big that the whole motorsport world is benefiting, not just F1. Everything that has wheels and an engine is benefiting from it, and at least in the racing industry. And you see it a lot with track days, you know, gentlemen that have race cars and they go lap, you know, it's like the new golfing.
Er sagt, dass sich die Formel 1 weiterentwickelt hat. Ein großer Wechsel oder eine große Veränderung waren eben diese Hybridmotoren, dass es diese Tankregelungen nicht mehr gibt. Die Autos sind schwerer geworden. Nichtsdestotrotz sind die Fahrer, die damals schnell waren, auch heute noch schnell. Und ja, er sagt, dass es auch in den kommenden Jahren weitere Veränderungen geben wird und es spannend wird, wie es sich weiterentwickelt. Nach wie vor ist Formel 1 die Nummer 1.
When you're looking back to your own career, you've been world champion 97. Was it the highest level in your life, in your sport life, and in your, did your dreams come true?
I understand what you're asking now. It was... And that moment was the work of the two seasons, 96, 97, that culminated in the championship. And it was a fight against Michael Schumacher. And that was the best way to win. It made it memorable. But then, keep in mind, I built an F1 team after with Kurt Pollock, BAR. So it's not the same excitement, but it's in a way even bigger. Mostly back then, you just didn't build an F1 team because you wanted to. So it was a big project. I ended up racing in my own car. We got some podiums, so it was an amazing time because it wasn't just one moment where you win a championship. It was a continuous work and building of your own project.
But when you were a child, had you this dream to be?
No. When I was a child, I didn't have a dream. I knew I would race cars.
Okay.
Since I was 5 years old, so obviously, you know, I would say, "Oh yeah, one day I'll be world champion." But you're a kid, and people took, "Okay, who is he kidding?" But I was dead serious. I knew that it would happen. So it wasn't, oh, I hope it happens. No, I knew it will happen. I don't know how, but it will happen.
This would be a target for
you.
Ja, also er sagt, dass er als Kind schon nicht geträumt hat, sondern wusste, dass es passieren wird, dass er Fahrer wird. Und dass es eben keine Karriere war, die ihm einfach so zugeflogen ist. Er hat sie selbst aufgebaut. Es war ein Projekt. Höhepunkt natürlich, der Titel sozusagen direkt im zweiten Jahr, hat dann selbst ein Team gegründet, ist im eigenen Auto gefahren, hat Michael Schumacher auch besiegt und das waren große, wichtige Steps in der Karriere. We have one last question, eine letzte Frage. If you were to write a postcard to your younger self, I mean, you were someone who liked to share his opinion and also have some quite, heavy opinions on some things, what would you write on that postcard? Would there be any kind of advice? What would you write?
To always follow my gut. The one time I didn't follow my gut is when I stayed at BAR halfway through, after year three, because there was... I was in the discussion to go with Flavio and Renault at the time, and that's where I was going to sign. But then somehow, socially, I got pulled into staying with my own team, and it's not what I was wanting to do. And that's never went well. So keep following your gut. And also, I would want to remind myself how amazing it is to be part of F1, to drive those cars. Because the problem is, you do 10 years, sometimes it becomes tough, and you get tired, and you forget how amazing it is. So you think you don't want it anymore and you're happy to stay home, but that never lasts very long. So you have to keep reminding yourself how amazing it is. And when you have this kind of passion, there's nothing better.
Ja, das war die letzte Frage an Jacques Villeneuve, was er an sein jüngeres Ich auf eine Postkarte schreiben würde. Das wären zwei Dinge. Einmal seinem Bauchgefühl zu folgen und natürlich auch dankbar zu sein dafür, wie wahnsinnig toll es ist, so ein Auto fahren zu dürfen. So to be thankful. We are thankful that you took time for us.
Thank you very much.
Thank you.
So, ja, Thomas, wir stehen jetzt hier direkt neben der Strecke und wir haben uns einen anderen sehr interessanten Gesprächspartner an die Seite geholt, nämlich Duncan, den Chef-Truck-Driver sozusagen, also den LKW-Fahrer, der sich hier um verschiedene Dinge kümmert. Und ich würde sagen, wir starten mal, oder? Ja, wir stehen hier mit Duncan. Hi, Duncan.
Hi.
Good to see you. When did you start working for DHL?
I've been with DHL now for a number of years, maybe nearly 10 years now. A little bit longer, but I can't remember because we do too much work, so my memory gets a little bit jaded with the amount of races that we got to fit in the year.
Duncan ist schon seit mehr als 10 Jahren bei der DHL. And you started in the motorsports world, or what did you do?
Oh, gosh, I was always in the motorsports world for 17 years now. So I've done different series, Formula One mainly, ELMS, WEC, all different series, but my love is Formula One, I think.
How you get this job? It's a special job, an important job for DHL. Could you remember the first second when somebody asked you, do you like to do this job here at the Formula One race?
It was a natural progression from I used to be a race team. And then obviously in this industry, you need to be a little bit younger, especially for the garages, for pit stops and so on. And then there was a natural progression for me to come to a company like DHL, which basically I've never looked back since. It's an amazing job. I always wanted to come on this side of it, on the logistical side, and it's working well for me, and it's really enjoying it.
Ja, Duncan hat immer davon geträumt, auf die Logistikseite zu kommen, weil er ein großer Motorsport-Fan auch ist und weil das auch seine Leidenschaft einfach ist und deswegen ihn die Logistik so interessiert hat. What is most interesting for us? How does one work day look like for you? Like, what do you do? And I mean, we're here in Spa, so could you please take us on a journey? What do you do the whole day?
Absolutely. Well, as we all can see, this motorhome, it's a great effort just to set it up. We've got to line it up and get it level, so that can take quite a few hours.
How many hours?
It could probably take about 3 hours, depending on, I mean, this is a reasonably flat surface, but we've got different rams underneath, just so we can get it level and lift it up. So we've got to really concentrate on the beginning of the setup before we start putting everything else together, basically. So my day would be, obviously we'd arrive, we'd bring the truck in, we'd take our measurements, line it up, and then basically as we walk around, I'll show you, as you come round to this area, as you can see just at the rear end here, this is where the doctor's area is. So there's always a Formula Medical who's on site all the time. Not just for us, just for the rest of the teams as well. But basically these sides pop out. Obviously, we've got to be aware of the safety aspect of it. And basically the roof lifts up. So it just basically folds out and pushes outwards. And it's got to be perfectly level. Otherwise, if you've got any problems with it, it just makes your job a little bit longer, put it that way.
Spannend. Also er erzählt, dass die erste Aufgabe an den neuen Rennstrecken ist, dieses Motorhome aufzubauen. Und das, man muss sich das vorstellen wie ein kleines Haus, oder Thomas? Wir stehen hier neben einem kleinen gelben Haus.
Ja, das ist nicht nur ein kleines gelbes Haus, das ist, wenn ich hier nach oben gucke, ein zweistöckiges, großes, kastenförmiges Haus. Es ist beleuchtet, es sind Fenster drinnen für die Mitarbeiter, die ihre Arbeitsräume hier haben, die Technik. Und es ist schon fantastisch, was aus so einem Fahrzeug, was auf der Straße fährt, dann bei so einem Grand Prix werden kann.
Genau, und Duncan ist eben nicht nur der Fahrer, sondern er beaufsichtigt auch den Aufbau dieses Hauses. Das heißt, man muss sich das vorstellen wie eine, ja, sozusagen mehrstöckige Torte, würde ich sagen. Und da muss alles auch genau aufeinander passen, damit es nicht einstürzt. Es gibt auch einen Mediziner, der hier mit drin sitzt. Und ja, also 3 Stunden Minimum, um so das Grundgerüst aufzubauen. Und wir haben eben schon gehört, 8 Stunden von vorne bis hinten, also bis das Haus sozusagen steht.
Duncan ist sozusagen der Bauleiter für dieses Haus. I have another question.
Yeah, sure.
You travel almost the whole year with DHL, yeah. Every part of this world.
Yeah.
If you imagine and if you remember, is there one place to be for you with DHL where you are happy to be every year?
My favorite place, I suppose... I love Austria as a DHL perspective. Is we've got this beautiful motorhome, what we've got now, and I think it's, as its footprint goes, it's to represent the company in Austria, I think, is an amazing thing, especially with a motorhome like this, because obviously we want people to come and see what we've got and also explain what we actually do on the logistics side of things. But Austria, yeah, that's my favorite.
So it's not Australia or United States, it's Austria.
Yeah, Austria, I would say so.
Ja, also Duncan liebt Österreich und das ist für ihn so der place to be, wenn er in der Saison unterwegs ist.
spannend zu hören, vor allem einfach, was an Präzision in dieser Logistik so dahinter steckt. Ja, man sieht, dass DHL nicht nur Jobs als Zusteller hat oder eben im Tower, sondern es gibt eben auch Logistik, die sich rund um den Motorsport dreht. Und da geht's eben auch um die ganz großen LKWs.
When this Grand Prix ended, and are you then still on the road?
We've just set up this week. We started setting up on Sunday. We didn't finish probably till Monday, but once this is all together and you can stand back and look at it and admire the work what you've done and everybody's effort that has taken place, is we're constantly now is thinking about the pack up, which is going to be tomorrow, to make it as quick as we possibly can, simply because it's a back-to-back.
Ja, ich glaube, man kann das ganz gut zusammenfassen mit vor dem Rennen ist nach dem Rennen oder nach dem Rennen ist vor dem Rennen, weil es einfach eine konstante Arbeit ist, dieses Haus zeitig vor dem Rennen aufzubauen, die Stunden einzuplanen und wie im echten Leben auch auf die Nachbarn zu schauen, dass man nicht einfach sein Ding macht, sondern guckt, was machen sauber, was machen die anderen Partner, die hier links und rechts ihre Häuser aufbauen. Und dann geht's eben, muss es schnell gehen nach dem Rennen. Sonntags, nachmittags geht's sofort los, einbauen, einpacken und in dem Fall nach Spa kommt Ungarn und dann geht's weiter Richtung Ungarn.
Das heißt, während Duncan hier noch in Spa physisch ist, hat er gedanklich schon seine Pläne für den großen Preis von Ungarn und ist eigentlich gefühlt mit diesem Riesenhaus schon auf der Straße.
Duncan, thank you so much for the insights. Such a pleasure to meet you. Yes. Thank you.
Absolutely. I wish you well. Thank you.
Jetzt kommen wir zum Kern des ganzen Geschäfts. Luke, good to see you. Thank you for your time. You have a quite special job here for DHL. What does your day look like?
Well, everyone here is all assigned to something slightly different. So my job will be the fuel delivery, the circuit. And that's with Exxon. So that'll be for the Red Bull team and the V-Carb team as well.
Ja, also Luke ist für den Kraftstoff zuständig. Also er kümmert sich darum, dass die Motoren sozusagen geschmiert laufen.
We know a lot about life science and healthcare at DHL. We know that special goods have to be transported in a special way. How is it about fuel? What is important? What is, yeah, interesting about transporting fuels?
Yeah, so we transport them in temperature-controlled trailers. And all the drivers, like myself, are trained and certified for dangerous goods by road. And they carry the appropriate equipment to potentially deal with anything and stay legal and compliant on the road for that.
Ja, also Luke hat gerade erklärt, dass diese Kraftstoffe wohltemperiert von A nach B gebracht werden müssen. Dass es also ganz entscheidend ist, wie warm oder kalt es eben ist. Und dass alle, die mit diesen Kraftstoffen zu tun haben, eben auch ein gewisses Certified, also ein besonderes Training absolvieren, das sich darauf bezieht, dass man hier besondere Güter von A nach B bringt. What do you mean by well temperature? Like, should it be cool? Should it be warm? What?
It's just to keep the temperature stable. Make sure it's not too warm, anything like that. And yeah, it's usually below the ambient temperature you store the fuel.
Ja, also es darf auf jeden Fall nicht zu warm werden. Maybe one last question. What is the most important moment for you? Like, when are you in charge?
Well, it's when the team send out the request for fuel to be exchanged over, then we have to be right ready to be into the garage and be able to do that.
Also sobald die Teams sagen, SOS, wir brauchen mehr Kraftstoffe, dann muss Luke sich bereit machen und dann geht's los und dann wird das Benzin geliefert. Thank you so much, Luke.
Okay, you're welcome. Thank you.
Thomas, wir sind hier jetzt an einem heiligen Ort sozusagen. Wir sind in der Boxengasse gelandet. Wir stehen direkt vor einer Fahrergarage von Visa. Und ja, wir sehen hier 15 Leute, die einen einzigen Boliden bearbeiten. Und es ist wahnsinnig laut.
Ja, also man kann hier eigentlich sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Jetzt ist mal freundlicherweise für uns ein Motor ausgemacht worden. Und diese Leute, die hier arbeiten, das sind ja für mich technische Genies, die hier an so einem Fahrzeug rumschrauben und das bis zur Perfektion machen. Aber du hast gerade auch nochmal die Info gekriegt, wie viele Leute hier in Perfektion von DHL arbeiten.
Genau, also wir haben hier ungefähr 50... 50 Leute von der DHL, die in Spa sich darum kümmern, dass das Rennen abläuft, wie es eben bestenfalls abläuft. Es gibt sogar ein Herz, das ist das Technikzentrum. Und das ist das, was immer Priorität hat und als erstes aufgebaut wird. Und alles andere entsteht dann drumherum.
Ja, und wenn man sich hier in der Boxengasse umschaut, überall sind wir auch als DHL omnipräsent. Werbebanderolen sehe ich hier am Start, Zielbereiche, Einfahrt. Also unser Team hier vor Ort arbeitet nicht nur als fleißige Ameisen im Hintergrund, sondern wir sind auch hier sichtbar. Und das ist auch gut so, weil die Leute hier wirklich eine fantastische Leistung abliefern.
Absolut. Und die Boxengasse, die wird ja auch dann immer spannend, wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt oder Reifen gewechselt werden etc. Und wir haben noch jemanden in petto, den treffen wir jetzt mal, während wir so langsam die Boxengasse wieder verlassen. Und zwar ist das ein sehr, sehr wichtiger Mensch.
Das ist der Mensch, wenn es tatsächlich mal auf dem Grand Prix Parcours nicht läuft, nämlich wenn einer tatsächlich mal eine Panne hat oder sich auch wirklich mal ins Kiesbett gelegt hat, hoffentlich kein schwerer Unfall, dann kommt einer ins Spiel, den es seit 25 Jahren gibt und das ist unser Safety Car Fahrer, der so Bernd. Das. Und den haben wir jetzt im Interview, zu dem gehen wir jetzt mal.
Den hören wir uns jetzt mal an.
So, wir stehen jetzt hier im DHL Motorhome, nachdem wir unten erstmal die Menschen kennengelernt haben, die hier dafür sorgen, dass DHL alles just in time zu so einem Grand Prix bringt und wieder weg. Mit jemandem, der nicht nur hier irgendwie im Motorhome jetzt mal Gast ist, sondern ich habe ihn eben gerade noch draußen auf der Strecke gesehen, der Safety-Car-Fahrer der Formel 1, Bernd Mailänder.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Just in time.
Just in time delivered sozusagen zu uns hier ans Mikrofon. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren als Safety Car Fahrer. Wir kennen alle die Geschichte. Du hast 99 einen Anruf bekommen, warst selbst Rennfahrer, hast dich dann dazu entschlossen, Safety Car Fahrer zu werden. Aber wie wird man das eigentlich? Wurdest du trainiert oder hast du dich einfach reingesetzt und bist gefahren?
Also ich muss wirklich sagen, im ersten Jahr 99, das Ausbildungsjahr war in der Formel 3000. Was jetzt die Formel 2 ist. Und gleiche Kategorie, gleicher Ablauf letztendlich wie in der Formel 1. Nur die Rennen sind dementsprechend kürzer wie in der aktuellen Formel 2. Und es war ein sehr gutes Ausbildungsjahr. Ich hatte einen permanenten Beifahrer, der in dem Prozess schon längere Jahre drin war. Und habe natürlich über den Charlie Whiting und Herbie Blash, was meine Mentoren waren, viele Dinge gelernt. Und dann ab 2000 bin ich in die Formel 1 reingekommen. War natürlich schon ein bisschen Umstellung, schon ein Unterschied, wenn man jetzt die Formel 1 Jungs hinter sich hat oder Formel 2. Der technische Ablauf, wie gesagt, komplett alles gleich. Aber die Rennen sind deutlich länger und gucken natürlich viel mehr Leute zu. Dementsprechend ist man auch ein bisschen angespannter. Ich durfte noch bis 2005 Autorennen fahren, bis 2004 DTM mit Mercedes. Und es war so ein Abwechslungsspiel halt immer. Einmal selber Rennfahrer, dann wieder Safety Car Fahrer. Man muss sich relativ schnell im Klaren sein, dass man keine Rennen mehr gewinnen kann. Man führt dafür so ein Feld an und habe mich dann irgendwann mal entschlossen, okay gut, es wird jetzt alles zu viel, ich bleibe auf der Safety-Car-Seite und als Markenbotschafter von Mercedes noch unterwegs. Die Kombi war, glaube ich, ganz, ganz gut für mich und 25 Jahre später noch hier zu sein, hätte ich damals jetzt nicht so damit gerechnet und mir auch nicht vorstellen können.
In der Ehe würde man sagen, du hast jetzt Silberhochzeit gefeiert mit der Formel 1. Du bist quasi seit 25 Jahren Teil dieses Formel 1-Zirkus. Wenn du dich so erinnerst, wenn man das denn kann, rückblickend und bis heute, hat sich irgendwie alles dramatisch verändert oder ist im Kern die Formel 1, außer dass Fahrer neu dazugekommen sind und sich vielleicht die Wettbewerbe verändert haben, Formel 1 immer noch das, was du vor 25 Jahren kennengelernt hast?
Ja, ich glaube, wir haben uns der Zeit ganz einfach angepasst und sind mit ihr gewachsen, wie alles hier gewachsen ist. Der Kern des Sports, der Weltmeisterschaft, der Competition auf der Strecke, teilweise auch so ein bisschen neben der Strecke logischerweise, ist immer noch absolut gleich. Es ist noch professioneller geworden. Wir waren damals schon auf einem ganz, ganz hohen Level. Wir sind heute bei einem noch höheren Level, weil es die Technik, das Engineering alles mit sich bringt, die Medien, die Intensität, die Zuschauer, speziell jetzt in den letzten Jahren, ist da nochmal sehr, sehr viel entwickelt. Das ist toll. Schön, dass man davon ein Part ist. Das merke ich selber auch noch nach 25 Jahren. Aber der Kern, sage ich mal, als Rennfahrer, die DNA, das, was man fühlt im Auto, auf der Strecke, ist immer noch gleich. Man hat mal aufregende Rennen, man hat schwierige Rennen, schwierige Wetterbedingungen. Dann muss man sich immer anpassen, da ändert sich nie was. Nur die Hilfsmittel sind noch deutlich mehr geworden. Und die Faszination, das ist auch das, was mich noch so reizt, ist immer noch genauso da wie vor 25 Jahren. Ich bin heute noch nervös auf der Brett.
Zu Recht, weil du kriegst ja auch ordentlich Speed drauf. Also wie schnell wirst du und was ist für dich ein gutes oder ein schlechtes Rennen? Ist es ein gutes Rennen, wenn du wenige Runden fährst?
Also grundsätzlich ist immer, sind die besten Rennen ohne Safety Car, dann weiß man auch, dass nichts passiert ist. Natürlich fährt man ab und zu mal ein paar, ganz gern ein paar Runden, wie jetzt vor kurzem in Silverstone, wo ich dreimal ausgerückt bin. Klar ist das alles spannend und aufregend und man kreiert ja auch teilweise mit einer Safety-Car-Phase, wenn was passiert ist, anschließend ein anderes Rennen, weil es verschiebt sich dann einiges oder es kann sich einiges verschieben, kann natürlich auch wieder genau gleich loslaufen und das macht es dann noch spannender, aber für mich persönlich macht es jetzt keinen großen Unterschied. Ich komme das ganze Wochenende genügend zu fahren, in den anderen Kategorien, was wir auch noch abdecken mit Formel 2, Formel 3, Porsche Supercup, von dem her muss ich nicht unbedingt ausrühren. Klar macht Spaß ab und zu, aber sag immer Safety first und dann bleibe ich am besten in der Boxengasse und war alles gut.
Wenn ich versuche, den Hörerinnen und Hörern, die unseren Podcast hören, ja, also mein Bild zu kreieren, wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Du sitzt in deinem Safety Car, ein PS-starkes Fahrzeug, hast das sozusagen mit Beginn an, du sitzt da drinne. Wie kriegst du Infos, wann du raus musst, wann irgendwas passiert ist? Hast du sozusagen immer auf Funk alle Informationen parat und dann geht's los, wenn du das Startsignal bekommst?
Ganz richtig. Also ich ab der Startausstellung, also ab dem Vorlauf der Startausstellung, ist das Safety Car bereits ja auf der Grid, auf der Startausstellung ganz, ganz vorne. Läuft alles mal nach Plan, von dem gehen wir jetzt mal aus. Dann bin ich 5 Minuten vor der Einführungsrunde des Formel-1-Felds bin ich weg, an einer speziellen Parkposition. Läuft alles normal, passiert nichts beim Start. Wechsle ich von dieser Parkposition in die normale Parkposition, was normalerweise Ende der Pitlane ist. Angeschnallt, Rennoverall, Helm auf, Beifahrer dabei, Funk im Ohr. Die Fernsehen laufen oder der Fernseher läuft, die GPS-Map läuft. Das ist so das Erste, was wir immer ab oder das richtige Setup machen.
Das ist deine Kommandozentrale. Das ist
meine Kommandozentrale. Kriege ich alles eingespielt, alle Infos. Aber letztendlich ist der Funk, altbekannt, ja, wie beim Fliegen auch, ist das Ausschlaggebende, weil da habe ich den Renndirektor dran und den Deputy Race Director, die Claire. Und die sagen, Bernd, Standby oder Safety Car Standby, Safety Car Deploy. Deploy meint, heißt dann Lichter an und ich fahre auf die Strecke raus, gucke in den Rückspiegel, sehe auf der GPS-Map, wo befindet sich das führende Fahrzeug. Das ist natürlich die Idealsituation, den direkt hinter einem zu haben. Was man im Rennanfang hauptsächlich hat, wenn es dann später mal einen Ausflug gibt, sage ich mal, dann hat man auch teilweise ein anderes Fahrzeug hinter sich, dann muss man sortieren. Das wird auch alles von der Rennleitung gesagt und wir führen es dann aus. Und dann noch zusätzlich natürlich die Rennleitung sagt es auch den Teams, den dementsprechenden, dass alle immer auf dem gleichen Wissensstand sind. Ich sage immer, lieber fahren wir eine Runde zu viel wie zu wenig, dass auch wirklich alles safe ist. Dann fahre ich mein Tempo, je nach Situation ist es meistens ja schnell. Im Vergleich zum Formel-1-Fahrzeug natürlich langsam.
Was heißt schnell?
Also hier in Spa geht es bis zu 260, 265 hoch. In Monaco maximal so 210 aus dem Tunnel raus. In Las Vegas die schnellste, die längste Gerade, da geht es über 300, wenn man möchte. Ich richte mich hauptsächlich danach, wenn die Fahrer hinter einem so große Wellenlinien fahren, dann kriegen sie relativ viel Energie in die Reifen rein. Das wollen sie. Fährt man zu langsam, sind sie am Meckern. Wenn man zu langsam unterwegs ist auf einer Gerade, dann hat es einen Hintergrund. Dann ist irgendwo die Strecke noch blockiert. Und ich kriege es über Funk gesagt. Und ich weiß aber auch, dass dann der Spruch kommt von unterschiedlichen Fahrern. Das Safety Car fährt so langsam. Ja, da ist ein...
Bekommt man dieses Meckern mit?
Nein, ich könnte, aber das brauche ich ja nicht. Ja, ich mache sowieso das, was mir die Rennleitung sagt letztendlich. Und die Fahrer verstehen es auch im Nachhinein, wenn man mit ihnen redet, dann immer, ein Fahrer schaut nach seiner Performance. Das ist sein Ding, was er machen muss. Und ich schaue nach der Sicherheit auf der Strecke, wie man es mir von meinem Team im Background von der FIA gesagt wird. Wie gesagt, Safety ist absolut immer an absoluter, obersten und wichtigsten Stelle.
Wir haben ja eben mit unseren DRL-Kolleginnen und Kollegen hier gesprochen, die das ja auch nicht erst zum ersten Mal machen und bei denen immer noch der Puls hochgeht, das Adrenalin in die Adern schießt, weil es halt einfach eine spezielle Situation ist. Hier zu sein, just in time. Hast du das als alter Safety-Car-Fahrer, als alter Hase im Renngeschäft auch noch, dass dein Puls ein bisschen hochgeht, wenn du zum Einsatz gerufen wirst? Oder sagst du, nee, das ist der Job wie immer?
Nein, der muss da sein. Ich glaube, wenn mal Adrenalin und Puls nicht mehr hochgeht, dann muss man sich Gedanken machen, etwas anders zu machen. Ich sag mal, wie ein guter Schauspieler, der auf die Bühne geht und keine Emotionen mehr hat, dann spielt er nicht mehr so gut, dann ist er nicht mehr so dabei. Ähnlich ist es bei mir hinterm Steuer. Ich gucke auf die Uhr, ich bin immer im System drin. Da ist, sag mal, wenn man Müdigkeit oder Jetlag hat, spielt es gar keine Rolle. Man ist absolut da. Man läuft auf Hochtouren und wir haben hohe Schlagzahlen, hohe Drehzahlen hier in der Formel 1 und das ist, man muss es mögen oder nicht mögen. Ich mag's. Ich kann mir es nicht ohne vorstellen. Ich bin auch nervös, wenn ich von euch ein Päckchen daheim geliefert bekomme. Ob das just in time kommt, wenn die E-Mail kommt, gucke ich, stehe ich schon an der Haustür und warte und bumm, es ist da.
Das ist auch eine schöne Überleitung, weil ich hätte noch eine Frage. Wir haben viel über Logistik gesprochen und über die Prozesse, das Rennen hinter dem Rennen. Was ich mich als Laie tatsächlich immer frage, ist es das Safety Car? Gibt es mehrere? Und wie kommst du mit DHL und dieser Logistik in Berührung? Weil ich meine zu wissen, dass auch das Safety Car von der DHL von A nach B transportiert wird.
Ja, auf jeden Fall. Also speziell bei Überseerennen ist es natürlich von der Logistik her noch viel, viel spannender, wenn man sich mal überlegt. Ich erinnere mich nur Austin, Mexiko letztes Jahr, oder einmal von Brasilien direkt nach Katar. Die Fahrzeuge sind eine halbe Stunde nach der Checkered Flag verladebereit. Dann haben sie einen Slot, kommen erst auf den Transporter zum Flughafen in Container, bumm und weg. Und 24 Stunden später stehen sie von mir aus dann in Katar. Und 3 Stunden später werden sie wieder einsatzbereit. Und die Logistik, was da dahinter steht, der Apparat, der Ablauf, die Menschen, die wir das koordinieren. Und wir wissen alle, wenn man an vielen anderen Stellen steht und wartet drauf und es passiert nichts, weil keine Profis am Werk sind. Und da merkt man halt, die Erfahrung zählt sehr, sehr viel. Der Überblick. Und so funktioniert die Formel 1. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man solche Partner an der Seite hat, die alles in just in time bringen. Und wenn es ein Problem gibt, auf die Frage zurückzukommen, wir haben 2 Safety Cars, 2 Medical Cars immer vor Ort, dann hat man ein Backup. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch einen Plan B hat, nicht nur einen Plan A. Und so wie ich die Formel 1 kenne, haben wir alle einen Plan B, manche wahrscheinlich noch einen Plan C sogar. Und da muss man sich halt immer wieder anpassen und das Beste draus machen. Und das funktioniert nur ein Team. Und wir sind 10 Teams, wir sind die 4, wir sind die Formel 1 noch, also 12 Teams im Endeffekt. Und wir arbeiten alle zusammen und es funktioniert. Und auf der Strecke zeigen wir Competition und steigern uns immer nach oben, weil jeder möchte ja irgendwie in dem Spiel, in dem Drehrad mit dabei sein. Das macht die Geschichte Formel 1, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Ich bin da ein ganz kleines Licht, aber ab und zu spiele ich mal ganz kurz eine Hauptrolle und dann bin ich wieder weg.
Aber ich finde, du bist gar kein kleines Licht. Du bist schon einer der Stars hier, finde ich. So eine verantwortungsvolle Rolle. Und es tut gut, wenn du auch so wertschätzend unsere DL-Kollegen und Kolleginnen mal erwähnst, die ja wirklich hier hinter den Kulissen sind, weil das ist wirklich das Rennen hinter dem Rennen. Eine kleine Frage noch, hast du eine Lieblingsstrecke, auch wenn du nicht so schnell fahren darfst wie deine Kollegen, die du eigentlich immer hinter dir hast, bevor du rausfährst, hast du irgendwie auf der Welt eine Lieblings-Grand Prix-Strecke, wo du dich freust, wieder hinzukommen?
Also grundsätzlich ist der Kalender, auch wenn er sehr, sehr groß ist mit 24 Rennen, wir haben wunderschöne Strecken, unterschiedliche Strecken, klar, so Silverstone, Spa, Monza ist sehr, sehr viel Spirit dahinter, auch tolle Rennstrecken logischerweise. Sao Paulo bin ich ein großer Fan davon, Suzuka. Jede Strecke hat seine Herausforderung. Wenn man Stadtkurs spricht, dann kann Monaco toll sein. Überholen ein bisschen schwierig, aber ein bisschen sehr schwierig. Also es hat alles was. Es hat für jeden etwas dabei. Und es ist ja auch wiederum das Schöne an der Formel 1. Es ist für jeden was dabei. Und ich sage immer auch zu den ganzen Fans, ohne die Fans wären wir nicht hier. Ich würde nicht bei euch stehen, wahrscheinlich ein Interview geben dürfen oder einen Podcast machen. Und es ist immer so ein Geben und Nehmen. Ich kann nicht die richtige Entscheidung im Safety Car treffen, wenn ich kein Team hinter mir hätte. Und so muss man immer zuarbeiten. Und das ist das Gleiche wie bei euch mit der Logistik. Ihr steht parat, wenn ihr parat stehen müsst. Es geht los. Und das Team macht dann das daraus, was wir darstellen. Und das ist, glaube ich, irgendwie ein total tolles Teamspiel, das man hier hat. Was ich vorher gesagt habe. Und am Zug kämpft man gegeneinander und miteinander. Und so ganz zum Schluss steht dann der Sieger fest, der steht mitten auf dem Podest, aber es sind alle letztendlich irgendwo gleich.
Und die Stimmung stimmt hier in Belgien, würde ich sagen. Also für mich ist das ja auch eine Premiere. Ich muss sagen, das ist Wahnsinn hier, was man hier mitbekommt, was man hier einatmet von der Stimmung. Und es tut gut, wenn du sagst, nee, ich habe nicht nur eine Favoritenrennstrecke, sondern eigentlich fühle ich mich wohl in der ganzen Welt. Also das passt. Belgien, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Vielen Dank, Bernd. Und Thomas, ich würde sagen, wir hatten einen super Tag hier in Spa. Wenn wir schon von Teamwork sprechen, das hat hier alles Hand in Hand funktioniert, was wir so mitbekommen haben. Ich fühle mich auf jeden Fall als Siegerin. Tolle Eindrücke. Ja, ich teile diese Leidenschaft für die Formel 1 gerade so ein bisschen. Wir haben jetzt das Motorhome verlassen der DHL und blicken hier einmal so ins Rund. Also wir sehen die Strecke und ich komme mir ein bisschen vor wie in so einer eigenen Stadt. Es gibt Kaffeestände, es gibt Essen, sämtliche Fahrer und deren Teams kann man hier sehen. Das ist schon irre.
Also es ist so ein bisschen wie der Laufsteg der Formel 1.
Ja, gesehen werden und aber auch sehen.
Jedes Team, jede Marke hat sein eigenes kleines Haus, VIP-Rooms, Essenstände, Getränkestände, wo auch natürlich die Reichen und Schönen ein- und ausgehen, zu dem wir uns jetzt mal ganz kurz zählen dürfen, Jesse, hier auf diesem Laufsteg.
Aber auch nur ganz kurz.
Ja, und wo gehen wir jetzt hin?
Wir steuern quasi direkt auf das nächste gelbe Objekt zu. Wir sehen hier auch verschiedenste LKW der DHL. Unter anderem auch die Kanister, wo der Treibstoff, also das Benzin gelagert wird.
So, und jetzt gehen wir durch diesen berühmten Hall of Fame, wo die Rennfahrer durchgehen.
Ja, und wo auch alte Helme liegen und man noch Bilder sieht von damals, 1970, 92, 98. Ja, und was wahnsinnig bemerkenswert ist, ist einfach alles, was hier jetzt aufgebaut ist, von der Treppe bis zu den einzelnen Toilettenhäusern. Das wird alles wieder abgebaut. Ich meine, es gibt sogar Pflanzen. Es ist wirklich wie eine eigene Formel-1-Stadt.
Auch Birkenbäume reisen mit, sehe ich hier.
Ja.
Was ich halt auch faszinierend finde, ist das Sprachengewusel und Gewimmel hier. Die unterschiedlichsten Nationalitäten aus Europa und Übersee sind hier zusammen. Alle arbeiten Hand in Hand, jeder weiß, was er zu tun hat. Und trotz aller sportlicher Rivalität verstehen sich irgendwie alle. Es ist dann doch tatsächlich eine große Familie.
Es wirkt zumindest so und das hat ja auch Jacques Villeneuve gesagt. Es ist so ein bisschen was Familiäres.
Mensch, alles klingt ja wirklich echt turbulent dort und Wahnsinn, was Jesse und Thomas da aus der Nähe alles sehen konnten. Also ich hatte auch wirklich das Gefühl, als wären wir mit da an der Rennstrecke direkt in der Boxengasse, muss ich sagen, gerade.
Das Gefühl hatte ich auch. Ich habe mich gerade gefragt, ob es daran liegt, weil wir ja auch schon den kleinen Einblick in die Formel E bekommen haben. Aber ich glaube, es liegt schon primär an der guten Interviewführung von Jesse und Thomas an der Stelle.
Das ist noch nicht alles. Sorry, dass ich dir da jetzt ins Wort falle, aber die beiden haben uns hinterlassen. Sie haben jetzt wirklich noch einen ganz besonderen Gast am Ende interviewen dürfen. Niemand Geringeres als Ralf Schumacher. Der ist Ihnen auch noch vors Mikrofon gelaufen. Ja, und wie das passiert ist, das hören wir jetzt.
Hört rein.
Ja, und Thomas, wir schlendern hier so entlang, haben die Boxengasse verlassen und stehen jetzt hier mit Ralf Schumacher. Hi, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo, gerne. Warum nicht? Ich bin ja eh hier und es ist ja schön, dass ich hier sein.
Das wäre aber auch schon die erste Frage. Was verbindet Sie noch mit der Formel 1? Also man kennt Sie als Experten, aber was ist das, was noch hinter die Kulissen so passiert?
Naja, eigentlich bin ich hier jetzt nur in der Funktion als Experte. War nicht so geplant. 2019 bin ich mal gefragt worden und hat mir das mehr und mehr Spaß gemacht. Mittlerweile mache ich jetzt 20 Rennen mit Sky zusammen und das ist halt schön. Vor allem bleibt man den Motorsport ein bisschen erhalten und man kann Dinge beurteilen, ohne dass man selbst zeigen muss, dass man schnell ist. Das ist toll.
Was verbindet Sie denn mit Spa persönlich? Welche Erinnerungen haben Sie hier an Spa?
Nicht wirklich viel, außer die meines Bruders, sein erstes Rennen hier. Weil ich selber, damals war es nicht so üblich, dass man im Ausland gefahren ist in den Nachwuchsklassen. Also bei mir war mehr Hockenheim, Nürburgring, Wunsdorf und wie das alles hieß. Das kennt man heute gar nicht mehr. Also in Spa war ich tatsächlich das erste Mal in der Formel 1.
Ist die anspruchsvoll, die Strecke? Also müssen sich hier Fahrer wirklich 150% abfordern, um keinen Fehler zu machen?
Naja, ich sag mal so, die Strecke ist anspruchsvoll, weil sie schnell ist. Man muss natürlich achtsam sein, darf keinen Fehler machen. Aber ansonsten, sie hat wenig Unebenheiten und man muss halt mit der Rouge ein bisschen vorsichtig sein. Heute, die Autos haben sehr, sehr viel Abtrieb. Das heißt, man hat es auch gesehen im Sprint heute, die fahren da direkt von Anfang an Vollgas. Das war damals ein bisschen anders. Im Regen wird es speziell, das sehen wir ja morgen sehen.
Unser Leitthema ist eben die Logistik und alles, was so hinter den Kulissen passiert. Wie wichtig ist das für sozusagen die Hauptpersonen dieser Rennen, eben für die Fahrer, dass alles ineinander greift auch?
Ich meine, gut, ich kann nur sagen, als Sechsfahrer oder jetzt bei dem, was wir bei Sky machen, für uns ist ja normal, dass immer alles da ist und dass immer alles rechtzeitig da ist. Und das ist natürlich den Aufwand dahinter, das kriegt man nur am Rande mit, weil es fängt ja schon während des Rennens an, dass irgendwie alles schnell auf zusammengebaut wird und dann später verpackt wird.
Haben Sie einen Favoriten für morgen oder lassen Sie sich nicht einen Favoriten jetzt nach den Rennen entlocken?
Nein, also Favorit ist natürlich schon McLaren unter normalen Umständen. Aber morgen soll ja wirklich extremst Wetterlage wieder sein. Sehr, sehr viel Regen. Dann müssen wir erstmal abwarten, können wir überhaupt fahren? Wie können wir fahren? Und im Regen ist immer ganz interessant, weil da können auf einmal ganz andere, wie ein Haas oder Nico Hülkenberg, der auch ein hervorragender Regenfahrer ist, Großes erreichen, weil die Fehlerquote natürlich auch viel größer ist.
Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Zeit. Ciao.
Ja, bewegende Worte von Ralf Schumacher auch über seinen Bruder. Und es zeigt ja jetzt auch nochmal wieder, wie besonders dieser Formel 1 Kosmos ist und vor allem, welch besonderen Einblick wir jetzt bekommen haben von Jesse und Thomas. Also Lob an euch. Ihr habt alles rausgeholt aus eurem Formel 1 Besuch, würde ich jetzt mal sagen.
Ich würde sagen, Johannes, damit schließen wir die Doppelfolge rund um den Motorsport ab. Wir haben viele Infos erhalten und bekommen und hoffe, dass es euch allen Spaß gemacht hat. Und würde sagen, wir verabschieden uns jetzt bis in die nächste Folge.
Also tiefe Einblicke und spannende Insights. Und ja, mal gucken oder lasst euch überraschen, wohin wir euch das nächste Mal führen.
Wir freuen uns schon drauf. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.